Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem die Bundesregierung gerade bestätigt hat, dass sie nun zusätzlich rund 1.500 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen wird. Ein Vorhaben, das den Grünen, aber vielleicht auch vielen in den Reihen der SPD nicht weit genug gehen dürfte. Dazu gleich mehr. Wir berichten ansonsten aus Griechenland selbst, wo man zumindest keine Flüchtlinge aus Moria ausreisen lassen will und sie stattdessen erst einmal in provisorischen Lagern unterbringen will. Und die Fußball-Bundesliga soll wieder mit Fans spielen. Darauf haben sich die Länder offenbar vor wenigen Minuten geeinigt. Damit aber zu dem Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland. Darüber wird ja seit Tagen erbittert diskutiert. Klaus Remme in Berlin, wie ist diese Einigung jetzt auf genau 1.553 zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland, die es jetzt gibt, diese Einigung? Wie ist die zustande gekommen und wie sieht sie aus?
Steigender Druck, Herr Zagatta. Ich glaube, das ist das wesentliche Momentum. Man wollte sich vor der Kabinettssitzung morgen einig sein. Und das ist im Moment, so muss man sagen, wohl gelungen, denn wir berichten ja seit heute Vormittag über eine Einigung zwischen der Bundeskanzlerin und dem Bundesinnenminister in Bezug auf eine zusätzliche Aufnahme etwa in dieser Größenordnung. Nur sind wir in einer Koalitionsregierung und Rolf Mützenich wies noch einmal am frühen Nachmittag darauf hin, dass wir hier möglicherweise doch noch miteinander reden müssen, sagte er. Kurz nach 17 Uhr kam die SPD-Vorsitzende Saskia Esken in Begleitung des Vizekanzlers vor Kameras und Mikrofone und Olaf Scholz präzisierte die nun gefundene Einigung so.
Es ist sehr gut in einer Angelegenheit, die höchste Anstrengung verlangt, dass Deutschland dort handelt, indem wir sicherstellen, dass 1.553 Familienangehörige, die bereits anerkannt sind, die Inseln verlassen können. Das ermöglicht, dass wir Entspannung auf der konkreten Situation in Moria bekommen, was ein ganz wichtiger und guter Fortschritt ist.
Also in diesem Satz stecken mehrere Elemente, Herr Zagatta, die wichtig sind zu erwähnen. Die Flüchtlinge, die zusätzlichen, sie sollen kommen von den griechischen Inseln. Sie sollen bereits positiv anerkannt sein, also ihr Anerkennungsverfahren hinter sich haben. Und es war auch nach Fragen an diese beiden nicht zu erfahren, wie viele davon aus Moria selbst kommen können, wie groß der Anteil derer ist, die nun nach Deutschland kommen sollen.
Wenn Olaf Scholz sagt jetzt, das sei sehr gut, kann die SPD denn mit diesem Kompromiss zufrieden sein? Die hat ja im Vorfeld eine viel größere Zahl von Flüchtlingen gefordert.
Ja, Scholz bemühte sich hier, das Ganze doch stark zu feiern. Er sprach von einem großen, riesigen Fortschritt und kleidete das in einer Art Dreiklang, in drei Schritte. Erster Schritt, die bereits vereinbarte Aufnahme von 150 unbegleiteten Minderjährigen. Diese Einigung entstand in der vergangenen Woche. Zweiter Schritt, das, was wir gerade gehört haben, 1553 Menschen zusätzlich als eigenständiges deutsches Kontingent, so Saskia Esken, die dann überleitete in diesen dritten Schritt, denn sie sagte, uns ist allen bewusst, dass damit natürlich das Problem nicht gelöst ist. Wir müssen eben mit den Willigen in der Europäischen Union an weiterer Aufnahme arbeiten. Da würde es dann ein zusätzliches Kontingent geben, auf das diese Zahlen nicht angerechnet werden. Und sie zeigte auch auf die Größenordnung.
Wir haben klar vereinbart, dass wir innerhalb des möglichen europäischen Kontingents, das ja schon seit einer Woche jetzt verhandelt wird, einen angemessenen Beitrag leisten werden. Und er wird sich mit Sicherheit in einer ähnlichen Größenordnung bewegen, wie wir jetzt auch handeln, alleine und eigenständig, was ein großer Schritt ist für Deutschland.
Olaf Scholz wies darauf hin, Herr Zagatta, dass dies eine Vereinbarung ist innerhalb der Koalitionsregierung. Markus Söder sprach von einem sehr guten Kompromiss, aber es ändert natürlich nichts daran. Und Sie haben die kritischen Stimmen erwähnt, die kommen vor allem aus der Opposition. Geteilte Lager. Die Grünen sprechen von einem Alibi-Angebot, wollen deutlich mehr Menschen nach Deutschland kommen lassen. Linda Teuteberg von der FDP sagt, ein deutsches Solo hilft nicht weiter. Und Stefan Brandner von der AfD genau aus der anderen Richtung. So etwas schafft Anreize, Flüchtlingslager in Brand zu stecken und ein Ticket nach Deutschland zu erpressen.
Die Bundesregierung nimmt genau 1553 zusätzliche Flüchtlinge aus Griechenland auf. Informationen waren das von Klaus Remme. Und wenn in Berlin so derart betont wird, das ist auch zu hören, dass diese Aufnahme von diesen Flüchtlingen mit der griechischen Regierung abgesprochen sei, dann deshalb, weil Athen ja Kettenreaktionen, so der Begriff, dort auf alle Fälle vermeiden wollte. Die griechische Regierung will deshalb auch keine Flüchtlinge aus Moria eigentlich ausreisen lassen. Und die mehr als 12.000 Menschen, die mit dem Brand vergangene Woche dort ihre notdürftigen Unterkünfte verloren haben, die sollen jetzt in provisorischen Lagern untergebracht werden. Und die griechischen Sicherheitskräfte haben jetzt auch 5 mutmaßliche Brandstifter festgenommen, wie Isabel Gotovac berichtet.
Am Nachmittag erklärte der griechische Zivilschutzminister Michalis Chrysochoidis: Die Brandstifter von Moria wurden festgenommen. Es sind 5 junge Migranten und es wird noch einer gesucht. Ich gratuliere der griechischen Polizei und den Sicherheitskräften von Lesbos. Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet. Weitere Details machte der Minister nicht. Aus Kreisen der Polizei hieß es, die 5 Verdächtigen seien Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt worden waren. Den Verdacht, dass Flüchtlinge selbst das Feuer gelegt haben könnten, stand relativ schnell im Raum. Auch wenn die Untersuchungen zur Ursache des Feuers von Moria noch nicht endgültig abgeschlossen sind, waren für Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Schuldigen schnell gefunden. Es besteht kein Zweifel, dass Moria von einigen hyperaktiven Flüchtlingen und Migranten verbrannt wurde, die die Regierung erpressen wollten, indem sie Moria niederbrannten. Doch aus einer sofortigen Umsiedlung weg von Lesbos wurde nichts. Nach der Brandkatastrophe leiden die Menschen von Moria weiter auf der Straße, harren aus unter elendigen Bedingungen. Viele der obdachlosen Flüchtlinge demonstrieren Tag für Tag auf der Straße. Immer wieder schließen sich Hunderte zusammen und rufen in Sprechchören: Wir wollen kein Camp, wir wollen Freiheit. Aber die griechische Regierung folgt ihrem Kurs. Alle Flüchtlinge sollen auf der Insel Lesbos bleiben. Alle sollen in das neue vorläufige Zeltlager bei Karatepe, erklärte Integrationsminister Notis Mitarakis. Wir haben es klargestellt. Wir werden nur Asylanträge derjenigen bearbeiten, die im neuen Camp sind. Das neue Camp ist keine freiwillige Angelegenheit, es ist Pflicht. Wenn einer hier ins Land gekommen ist, muss er die Gesetze des Landes respektieren. Alles andere werden wir nicht dulden, egal welcher Druck ausgeübt wird. Der Asylantrag als Druckmittel. Doch der Appell des Ministers hat nur mäßigen Erfolg. In das neue Camp sind bisher nur 800 Menschen gezogen, obwohl es eigentlich Betten für 3000 bietet. Viele der Geflüchteten fürchten, in der neuen Zwischenunterkunft festgehalten zu werden. Wer in das Übergangscamp bei Karatepe gehe, werde eingesperrt wie in einem Gefängnis. Es dürfte die nächste Herausforderung für die griechische Regierung werden, die Menschen davon zu überzeugen, weg von der Straße zu gehen. Und so lässt es Migrationsminister Notis Mitarakis nicht aus, zu härteren Mitteln zu greifen. Er erklärte im griechischen Fernsehen, wenn die Flüchtlinge sich weiter weigern, in das neue Camp zu gehen, müsse notfalls die Polizei eingesetzt werden.
Der Gesundheitszustand des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny hat sich laut der Berliner Charité weiter verbessert, so sehr sogar, dass er sich jetzt erstmals nach seiner Vergiftung nun wieder selbst zu Wort melden konnte. Ich vermisse euch alle, heißt es unter einem Foto, das ihn zusammen mit seiner Frau am Krankenbett zeigt und das er auf Instagram veröffentlicht hat. Ich kann immer noch kaum etwas machen, schreibt er da, aber gestern konnte ich den ganzen Tag alleine atmen. Eine Botschaft, die für Erleichterung sorgt und auf die auch in Moskau reagiert wurde, wie Stefan Lag berichtet.
Die Reaktion aus dem Kreml kam relativ zügig. Kurz nachdem sich Alexei Nawalny mit einem Foto und einer Botschaft an seine Anhänger auf Instagram präsentiert hatte, kommentierte dies Putins Sprecher Peskow mit den Worten: Man freue sich darüber, dass Nawalny wieder auf dem Weg der Besserung sei. Auch auf die Rückkehrpläne nach Russland ging Peskow ein. Jeder russische Staatsbürger kann in die Russische Föderation einreisen und ausreisen, wie er will. Wenn sich die Gesundheit eines Bürgers der Russischen Föderation verbessert, werden sich alle darüber freuen. Wir sprechen hier über ein menschliches Leben, das von den Omsker Ärzten gerettet wurde. Und wenn einige negative Folgen von den Berliner Ärzten behoben werden können, dann werden wir uns ebenfalls nur freuen. Also zuerst der Dank an die Ärzte in Sibirien, die bis heute abstreiten, dass es in Russland Anzeichen für eine Nowitschok-Vergiftung gegeben habe. Und dann die Erwähnung der Berliner Charité, die nach seinen Worten bestenfalls noch etwas an Nawalnys Genesung nachbessern durfte. Auch wenn der Kreml bestreitet, an der Nowitschok-Vergiftung in irgendeiner Form beteiligt zu sein und sich einer bösartigen Desinformationskampagne ausgesetzt sieht, bekräftigte Peskow, man sei weiterhin bereit, an der Aufklärung des Falls mitzuarbeiten, auch wenn man das Vorgehen der deutschen Behörden nicht verstehe. Um dies voranzutreiben, braucht Russland Kontakte zur deutschen Seite, um die erwähnten Proben zu erhalten. Wir haben aber immer noch keine Antwort bekommen. Diese Situation führt zu Missverständnissen. Wir verstehen nicht, warum die französischen und schwedischen Spezialisten eine solche Gelegenheit erhalten haben, wenn doch gleichzeitig die OPCW-Spezialisten benachrichtigt wurden. Warum sollen dann nicht auch die russischen Spezialisten diese Möglichkeit bekommen? Wir sind daran interessiert, die Umstände und Gründe für das Geschehene zu klären, aber dafür brauchen wir das Material von deutscher Seite. Die deutschen Behörden hatten im Fall Nawalny erklärt, mit der Internationalen Organisation für die Ächtung von Chemiewaffen, OPCW, zusammenzuarbeiten, in der auch Russland Mitglied ist. Eine direkte Überstellung des Beweismaterials an Russland lehnt Berlin ab. Russland könne auch so Ermittlungen vorantreiben.
Ein Bericht von Stefan Laak. Die EU hält unterdessen an ihrer Drohung fest, wegen der Vergiftung von Alexei Nawalny weitere Sanktionen gegen Moskau zu verhängen. Der Fall hat heute auch das Europaparlament beschäftigt. Eine Debatte, die da deutlich gemacht hat, dass das deutsche Festhalten am Nord Stream 2 Projekt, an diesem Gasimport aus Russland, in vielen EU-Ländern auf Unverständnis stößt. Bettina Klein hat für uns zugehört.
Am Tag, als das erste Foto von einem wachen und genesenden Alexei Nawalny im Internet gepostet wird, debattierte auch das Europäische Parlament über ihn, den russischen Oppositionspolitiker. Mitgefühl und Genesungswünsche in dieser ersten Plenarwoche nach der Sommerpause und nach Nawalnys Vergiftung. Die Europäische Union hatte Russland aufgefordert, sich aktiv an der Untersuchung zu beteiligen. Anderenfalls behalte man sich weitere Schritte vor. Doch das Parlament ist wie so oft zwei Schritte voraus.
Hören Sie auf, sich dieses putinistische Russland schön zu sehen und schön zu reden. Es handelt sich leider um einen systemischen Gegner, der alles daran setzt, die EU zu schwächen, die demokratischen Staaten insgesamt zu destabilisieren, weil unsere Art, Gesellschaft zu organisieren, in seinem Einflussbereich attraktiver und faszinierender ist als das, was seine Strukturen hinter der Staatsfassade zu bieten haben.
Michael Gahler aus der EVP-Fraktion forderte außerdem einen ganzheitlichen Ansatz, der das russische Vorgehen auch in Belarus, in der Ukraine und in Syrien insgesamt in den Blick nimmt. Viele Abgeordnete verlangten ähnlich wie der CDU-Abgeordnete Sanktionen. Und nicht nur das. Eine Reihe von Parlamentariern unterstrich auch heute noch einmal die Forderung nach einem Ende von Nord Stream 2. Wie hier die sozialdemokratische Abgeordnete Kati Piri.
And if ever we were serious about the EU's strategic autonomy, this is the moment to put that theoretic academic concept into practice. And that is by canceling Nord Stream 2.
Wenn es uns jemals ernst war mit der strategischen Autonomie, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dieses theoretische akademische Konzept in die Praxis zu überführen und Nord Stream 2 abzubrechen. Wir brauchen kein Ratespiel, wer hinter diesem Anschlag steckt. Nawalny war dabei, massive Korruption des Kreml und seiner Verbündeten aufzudecken, so die niederländische Abgeordnete. Der Mordversuch an ihm reihe sich in eine lange Liste.
We want a strategic partnership with Russia.
Wir wollen eine strategische Partnerschaft mit Russland, aber wir wollen eine Strategie in Richtung Demokratie und Bürgerrechte für die Menschen und nicht für korrupte Eliten und nicht ein Gasprojekt, das unsere Nachbarn schwächt, so der grüne Abgeordnete Sergej Lagodinsky. Nord Stream 2 zu stoppen liege nicht in der Möglichkeit der europäischen Institutionen, erklärte der Außenbeauftragte Josep Borrell nach der Debatte.
What I can say you is that the Commission has never shown a lot of enthusiasm about this pipe gas.
Die Kommission habe jedoch nie besonderen Enthusiasmus für dieses Projekt gezeigt, was der Untertreibung des Tages nahe kommt. Für uns ist das keine prioritäre, relevante Infrastruktur, so Borrell, aber es sei jetzt an den Mitgliedstaaten, die das Projekt bauen. Auch der Ruf nach einem Äquivalent des amerikanischen Magnitsky Act wurde wieder laut. Das Europäische Parlament hat bereits im vergangenen Jahr einen solchen Rechtsmechanismus gefordert, mit dem Einzelpersonen für Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen werden können. Und zwar auf der Grundlage eines spezifischen Strafrechtskatalogs und, geht es nach dem Parlament, mit qualifizierter Mehrheit und nicht per Einstimmigkeit. Die Arbeit daran läuft, versicherte Borrell, das könnte unser Nawalny-Act werden.
That could be on the same way that the Americans call it a Magnitsky's, we could it our Nawalny sanctions regime.
Eine Resolution des gesamten Parlaments zum Fall Nawalny soll ebenfalls noch in dieser Woche vom Europäischen Parlament verabschiedet werden.
Innenpolitisch läuft es gerade nicht gerade gut für Donald Trump, der vor allem wegen der Corona-Krise, wegen der vielen Toten in den USA um seine Wiederwahl fürchten muss. Da kommen dem US-Präsidenten außenpolitische Erfolge im arabischen Raum gerade recht, die unter seiner Vermittlung zustande gekommen sind. Und deshalb wird die Annäherung zwischen den Arabischen Emiraten und Bahrain, die Annäherung an Israel, in diesen Minuten auch in Washington offiziell besiegelt. Von dort berichtet Thorsten Teichmann.
Thank you very much. Just a few moments ago, I hosted a historic call between Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Für US-Präsident Donald Trump geht es um einen außenpolitischen Erfolg. Er habe ein historisches Telefonat moderiert, verkündete Trump vergangenen Freitag. Ein Telefonat zwischen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Bahrains König Hamad al-Khalifa. Im Geist von Frieden und Zusammenarbeit haben beide politischen Führer vereinbart, dass Bahrain seine diplomatischen Beziehungen zu Israel völlig normalisiert. Sie werden Botschafter entsenden und Direktflüge zwischen ihren Ländern aufnehmen. Das ist ein wahrhaft historischer Tag.
This is a truly historic day.
4 Wochen zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, dass auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel ihre Beziehungen normalisieren. Trumps erste Auslandsreise 2017 unter die ausladenden Kristallleuchter von Riad war vor allem eine Rückkehr zu Amerikas alten Verbündeten. Verbündete wie Saudi-Arabien, die sich von der Obama-Administration im Stich gelassen fühlten. Was die alten Kräfte nach Ansicht der Trump-Regierung bindet, ist die Angst vor einer Vormachtstellung von Iran in der Region.
From Lebanon to Iraq to Yemen.
Von Libanon über Irak bis Jemen. Iran finanziert, bewaffnet und trainiert Terroristen, Milizen und andere extremistische Gruppen, die Chaos und Zerstörung in der Region verbreiten. Die USA, Israel und arabische Staaten teilen Interessen im Konflikt mit Iran. Und auf der Basis warb Kushner im Auftrag von Trump für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Wie berichtet wird, spielte im Fall der Vereinigten Arabischen Emirate auch der geplante Kauf von amerikanischen Kampfflugzeugen vom Typ F-35 eine Rolle. Kushner behauptet, dass durch die Normalisierung zwischen Israel und arabischen Nachbarn auch ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Frieden mit den Palästinensern beseitigt worden sei, der Zugang zur Al-Aqsa-Moschee. Jetzt können Moslems von überall auf der Welt, von Dubai und Abu Dhabi nach Tel Aviv fliegen und in der Moschee beten. Und das wird helfen, die Darstellung der Extremisten zu bekämpfen, die sagen, die Moschee sei in Gefahr. Doch die territorialen Probleme zwischen Palästinensern und Israelis, die israelische Kontrolle und Besatzung palästinensischen Gebiets, spielen in Washington mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Ein US-Plan für einen Gebietsaustausch sollte das Problem lösen. Das heißt, die Palästinenser lehnten sofort ab und die israelische Regierung hatte die Karte im Frühjahr als Signal zur Annektierung palästinensischen Gebiets verstanden. Der Schritt sei zumindest durch die diplomatische Annäherung vorerst ausgesetzt, hat Israels Ministerpräsident Netanyahu der Regierung in Washington versprochen.
Aus Washington Thorsten Teichmann und damit erst einmal ins Inland und zu der Frage, wann wird es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben? Da gibt das Paul-Ehrlich-Institut sich jetzt zuversichtlich, dass im nächsten Jahr eine Zulassung erfolgen könnte. Die Bundesregierung jedenfalls will die Entwicklung eines solchen Impfstoffes beschleunigen. Wie genau, darüber hat sie heute informiert. Uwe Jahn.
Es wird mehrere Impfstoffe geben und die Impfung wird freiwillig sein. Das sagten Bundesforschungsministerin Anja Karliczek und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin. Die ersten Zulassungen könnten frühestens zum Jahresanfang 2021 erteilt werden. Allerdings ist gegenwärtig noch unklar, welche Impfstoffe genau am Ende erfolgreich die Erprobungsstudien bestehen. Klaus Zichutek vom Paul-Ehrlich-Institut, das Impfstoffstudien genehmigt, betonte, dass es vor allem auf Sicherheit ankomme. Zwar ist die Forschung und Entwicklung in Deutschland laut Karliczek schon wahnsinnig schnell, aber es dürfe keine riskanten Abkürzungen geben. Die Impfstoffe müssten wirksam und sicher sein, der Nutzen größer als das Risiko. Die Bundesregierung fördert 3 deutsche Unternehmen, die an der Entwicklung und den Produktionskapazitäten für Impfstoffe arbeiten, mit 750 Millionen Euro. Insgesamt hat die Bundesregierung mehr Impfdosen reserviert, als Menschen in Deutschland leben.
Dass es nach dem Holocaust überhaupt noch eine Zukunft für jüdische Bürger in Deutschland geben konnte, dass es heute wieder mehr als 100 jüdische Gemeinden in Deutschland gibt, das ist ganz besonders auch dem Zentralrat der Juden in Deutschland zu verdanken. Mit einem Festakt in Berlin wurde heute an die Gründung der Organisation vor 70 Jahren erinnert. Eine Veranstaltung, bei der aber auch der wieder zunehmende Antisemitismus ein Thema war. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Mit dem Kaddisch von Maurice Ravel wollte der Zentralrat der Juden die Atmosphäre einfangen, in der Jüdinnen und Juden vor 70 Jahren in Deutschland lebten. Ravels Komposition des jüdischen Totengebets stand für die Trauer um 6 Millionen europäischer Juden. Von dieser historischen Last war die Gründung des Zentralrats der Juden 1950 überschattet gewesen. Der heutige Vorsitzende des Zentralrats, Josef Schuster, sagte, die Gründerinnen und Gründer hätten das Samenkorn gelegt, ohne dass es heute kein jüdisches Leben in Deutschland gäbe. Heute ist die jüdische Gemeinschaft in Deutschland die drittgrößte in Europa. Vor der Shoah sei die Liebe der Juden zu Deutschland eine einseitige gewesen, sagte Schuster und bezog sich auf eine Aussage des früheren Zentralratsvorsitzenden Paul Spiegel. Heute, nach 70 Jahren, stehe die Mehrheit der nichtjüdischen Bevölkerung hinter den Jüdinnen und Juden in Deutschland.
Doch insgesamt könnte die Liebe, um Paul Spiegels Worte noch einmal aufzugreifen, zu uns Juden größer sein. Oder zumindest der Respekt. Daran fehlt es immer häufiger. In die jüdische Gemeinschaft hat sich daher ein Unbehagen eingeschlichen. Es ist ein Unbehagen, das dazu führt, den Davidstern an der Halskette ab und zu lieber unter dem Pullover verschwinden zu lassen.
Schuster zählte die vielen Ereignisse auf, die das Vertrauen der Juden in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs immer wieder erschüttert hätten. Zuletzt im Oktober 2019 der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Im Internet kursierten die wirrsten Verschwörungsmythen und bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen des Staates würden Symbole aus der Zeit der Shoah wie der gelbe Stern missbraucht.
Was zeigen uns diese Auswirkungen der Corona-Krise? Die Verschwörungsmythen und die gelben Sterne. Sie zeigen uns, dass 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges eine Sensibilität gegenüber den NS-Opfern und ein Verständnis der damaligen Situation fehlen. Letztendlich wird auch deutlich, das Gedankengut der Nazis ist noch immer nicht verschwunden.
Bundeskanzlerin Merkel gratulierte Schuster und dem Zentralrat mit ihrer Rede. Sie würdigte den riesigen Vertrauensvorschuss, den Juden 1950 bei der Gründung des Zentralrats den Deutschen entgegengebracht hätten. Das jüdische Leben sei konstitutiver Bestandteil Deutschlands. Gleichwohl wisse sie, dass sich viele Juden heute nicht wohlfühlten. Es beschäme sie zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in Deutschland äußerten. Beide treten heute sichtbarer und enthemmter auf.
Es ist deshalb wichtig, dass wir unmittelbar nach dem Anschlag von Halle neue und umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus eingeleitet haben. Es ist wichtig, dass wir jüdische Gemeinden dabei unterstützen, die Sicherheit ihrer Einrichtungen zu verbessern. Es ist wichtig, dass Betreiber sozialer Netzwerke dem Bundeskriminalamt rechtswidrige Inhalte melden müssen. Und natürlich setzen wir auch weiter und verstärkt auf Prävention.
Den Zentralrat der Juden würdigte Frau Merkel als kritischen Wächter und Mahner, als kompetenten Anwalt jüdischer Anliegen und verlässlichen Partner in Politik und Gesellschaft.
Aus Berlin, Sebastian Engelbrecht. Gibt es Außerirdische? Gibt es Leben auf der Venus? Das könnte möglich sein, sagen Forscher der Universität Cardiff jetzt, weil sie dort ein Gas nachgewiesen haben, das Leben möglich machen würde. Und nach dieser Studie, die gestern veröffentlicht wurde, hat Russland jetzt umgehend angekündigt, eine Mission zur weiteren Erforschung des Nachbarplaneten zu starten. Und auch die amerikanische Weltraumbehörde NASA will dem nicht nachstehen, wie Arthur Landwehr berichtet.
Es wird Zeit, dass wir unsere Priorität auf die Venus lenken, so NASA-Chef Jim Bridenstine auf Twitter. Was er meint, bei der Suche nach außerirdischem Leben hat man an dem Planeten meist vorbeigeschaut, der uns am nächsten ist, der Venus eben. Und dort, wo es am Boden über 400 Grad heiß ist, die Atmosphäre vor allem aus Kohlendioxid besteht, umgeben von Wolken aus Schwefelsäure. Und doch haben Wissenschaftler in dieser Atmosphäre eine Chemikalie entdeckt, die auf Leben hindeutet. Phosphingas.
We have tried everything we can think of to explain the presence of phosphine through any avenue that isn't life, and we've run out of options.
Wir haben alles Denkbare durchgespielt, um Phosphingas zu erklären. Wir sind jeden Weg gegangen, der nicht Leben ist. Irgendwann sind uns dafür die Möglichkeiten ausgegangen, sagt Clara Dusser-Silva vom Massachusetts Institute of Technology in einem Interview des Radiosenders NPR. Phosphingas gibt es auf der Erde nur als Produkt der Aktivität von Mikroben und Menschen. Es ist hochgiftig und wurde im Ersten Weltkrieg als chemischer Kampfstoff eingesetzt. Aber ist es überhaupt denkbar, dass unter solchen Bedingungen Leben entsteht?
Personally, I think that it is very difficult to imagine, but it potentially could.
Persönlich finde ich es sehr schwer vorstellbar, aber es ist möglich, sagt Janusz Petrowski, ebenfalls am MIT. Auch auf der Erde gibt es unter den Mikroben etliche, die ohne Sauerstoff auskommen und unter extremsten Bedingungen leben. Um solche in der Atmosphäre der Venus zu finden, müsste man hinfliegen. Das ist durchaus möglich, denn die Venus ist der Erde erheblich näher als der Mars.
Venus is like a giant unknown, right? It's one of the planets that we almost know the least about in our own solar system.
Venus ist ein gigantisches Unbekanntes. Es ist einer der Planeten in unserem Sonnensystem, über den wir am wenigsten wissen, sagt die Astronomin Hilary Hartnett von der Arizona State University. Würde man tatsächlich Leben auf der Venus finden, würde man vor allem wissen wollen, wie es entstanden ist. Völlig getrennt und unabhängig von dem auf der Erde? Oder ähneln die Bausteine unseren? Was die These stützen würde, dass vielleicht Leben aus den Tiefen des Alls gestreut wurde. Die NASA hatte im Februar mehrere neue Missionen für die Zukunft ausgewählt, darunter zwei mit dem Ziel Venus. Eine davon, Da Vinci Plus, ist dafür ausgelegt, die chemische Zusammensetzung der Venusatmosphäre von ihren Außenbezirken bis zum Boden zu untersuchen. Die andere, Veritas, soll eine Karte der Venusoberfläche erstellen und die geologische Geschichte des Planeten erforschen. Für beide gibt es noch keinen Zeitplan, die Vorbereitung dürfte etliche Jahre dauern. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA wiederum hat eine Mission mit dem Namen Envision im Programm, an der auch die NASA beteiligt ist. Da stehen zwei Forschungsfelder im Mittelpunkt, Analyse der Atmosphäre und die Oberfläche mit Radar abzutasten. Der angestrebte Starttermin 2032.
Zurück auf die Erde. Geisterspiele nennt man Fußballspiele ohne Zuschauer auf den Rängen. Bis zum März diesen Jahres hatte es das in der Bundesliga nicht gegeben. Seitdem sind wir schon nichts anderes mehr gewöhnt. Wenn am Freitag mit der Partie Bayern München gegen Schalke 04 die neue Bundesliga-Saison eröffnet wird, ist die Zeit der Geisterspiele allerdings vorbei. Matthias Friebe aus der Sportredaktion, worauf hat man sich da heute geeinigt?
Ja, es ist eine Einigung der Staatskanzleien der Bundesländer. Bereits am Wochenende gilt sie und zwar bundesweit. Es gibt also endlich die von vielen geforderte einheitliche Lösung. Geeinigt hat man sich auf einen durch die Wissenschaft begleiteten Testbetrieb, so heißt das jetzt erstmal, bis Ende Oktober, der dann in einen Dauerbetrieb überführt werden könnte. Demnach dürfen mindestens 1.000 Menschen in die Sportstätten kommen und Veranstaltungen, die größer sind, und da zählt natürlich die Fußball-Bundesliga dazu, die dürfen dann 20% der Kapazitäten nutzen. Machen wir es konkret, beim Eröffnungsspiel Bayern gegen Schalke können dann 15.000 Menschen circa nach München ins Stadion kommen. Diese Entscheidung gilt aber nicht nur für den Profifußball, sondern ausdrücklich auch für andere Sportarten, beispielsweise dann Eishockey oder Handball, die ja auch noch viel mehr als in der Fußball-Bundesliga auf den Eintrittskartenverkauf angewiesen sind. Wichtig ist auch, es wird immer das aktuelle Pandemiegeschehen berücksichtigt. Maßgeblich sind da die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Keine Zuschauer wird es geben, da gibt es dann eine Absage und null Zuschauer im Stadion, wenn die sogenannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner größer als 35 ist und man gleichzeitig das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzen kann.
Weiß man dann, wie das umgesetzt werden soll, also diese Rückkehr der Zuschauer in die Stadien oder in die Hallen?
Ja, vor allen Dingen über personalisierte Tickets, damit man die Infektionsketten gut nachvollziehen kann. Das ist ja durchaus umstritten bei Fans und Datenschützer, weil man die Sorge hat, dass diese Daten auch anderweitig genutzt werden. Es gibt keine Gästetickets, damit es möglichst wenig Reisen gibt. Abstandsgebot ist obligatorisch, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch. Es darf weder Alkohol getrunken noch ausgeschenkt werden. Und das ist auch so ein heikler Punkt natürlich in Pandemiezeiten. Die Zuschauerströme, die muss man entzerren. Also die Anreise soll ausdrücklich empfohlen zu Fuß mit dem Fahrrad oder mit dem Auto geschehen, aber nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und jetzt müssen eben die Corona-Verordnungen der Bundesländer angepasst werden, die ja noch sehr individuell und unterschiedlich sind. Wir hatten da ja schon einen Testlauf am Wochenende beim DFB Pokal. Im einen Stadion waren 300, im anderen über 10.000. Und wenn das alles klappt, dann müssen die Vereine in Windeseile ein digitales Ticketverkaufssystem auf die Beine stellen, denn an vielen Orten dürfte die Nachfrage für die dann zur Verfügung stehenden Plätze ja deutlich die Kapazitätsgrenze übersteigen.
Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Mehr zu diesem Thema sicher im Sport dann um 22.50 Uhr. Aktuelle politische Berichte unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten hören Sie dann wieder um 23.10 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Sagatta.